Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte intellektuelle Anarchie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 4. September 2025. Die Weltwoche ist ihre journalistische Wundertüte. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Und das ist unser unkonventioneller publizistischer Ansatz seit über 90 Jahren. Die gedruckte Ausgabe jetzt am Start in der Schweiz, in Deutschland dann ab morgen an den Kiosken oder bei Ihnen im elektronischen Briefkasten. La Suisse existe, die Schweiz existiert, eine Anspielung auf ein berühmtes Kunsthappening aus den 90er Jahren. Wir haben die große Debatte jetzt über das Frühfranzösisch in Deutschschweizer Schulen. Wir plädieren dafür im Sinne des nationalen Zusammenhalts. Aber viele Deutschschweizer sind gegen das Frühfranzösisch, auch in meiner Familie. Meine Frau sehr, sehr skeptisch angesichts der Lernerfolge in den Schulen. Und es stimmt natürlich, dass die Kinder, die Primarschüler, das Französische nicht beherrschen, wenn sie 12 sind. Sie lernen die Sprache nicht perfekt, aber sie lernen etwas viel Wichtigeres, nämlich sie lernen, dass es die Schweiz gibt, ein mehrsprachiges Land. Und die Sprache ist ja mehr als nur Software. Die Sprache ist die Seele, das ist das Medium, in dem wir unsere Gedanken formulieren. Was wir denken, wer wir sind, ein ganz wichtiges Element, aber das muss ich den Deutschen und den Deutschsprachigen unter Ihnen nicht erzählen. Da ist ja die Sprache gleichsam gleichbedeutend mit der nationalen Identität. Rettet das Frühfranzösisch, Lob der Polizei, letzte Verteidigungslinie der Zivilisation, ganz wichtig. Zum Glück haben wir die Polizisten, ich komme dann noch aktuell darauf, in den deutschen Medien, auch in den bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Medien, laufen ja immer wieder Kampagnen, kritische Berichterstattungen über die Polizei. Dabei muss die Polizei das ausbaden, was ihr die Politik einbrockt oder was ihr die Wähler einbrocken. Und am Schluss stecken sie dann auch noch Prügel ein dafür, dass sie diese Suppe auslöffeln müssen, die ihnen eben andere in den Teller geworfen haben. Also die Polizisten, das ist der undankbarste Job der Welt, aber es ist eben auch einer der wichtigsten Jobs der Welt. Und hier die längst fällige Würdigung der Polizei. Du brauchst Geld, verkauf eine Niere. Ratschläge von Bitcoin-Evangelist Michael Saylor. Neues aus dem Departement des Raubtierkapitalismus. Dann ein großes Interview mit dem Dichterenkel Pjotr Tolstoi, dem Enkel des legendären Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, einer der ganz großen Romanciers der abendländischen Literaturgeschichte. Und der junge Tolstoi ist Mitglied im russischen Parlament und er sagt, wir Russen wollen nach unseren Regeln leben und nicht nach den Regeln, die uns andere aufnötigen. Dafür habe ich Verständnis als Schweizer. Wir verteidigen unsere Regeln ja notfalls mit der Hellebarde, die bei mir hinten da in der Raumecke steht. In Los Angeles tobt ein stiller Bürgerkrieg. Reportage von der Westküste durch meine Kollegen Daniel Rieser und Tomo Muschonico, den Fotografen. Dann Dietrich Murswig, der deutsche Verfassungsrechtler. Die EU ist undemokratisch. Diesen Aufsatz müssen Sie lesen, sehr interessant, gerade aus deutscher Sicht, aber auch aus schweizerischer Sicht. Mit dem Zitat, das ich hier schon gebracht habe, von Martin Schulz, dem ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten, nicht so glücklich in Erscheinung getreten, obwohl ihn die Medien auf Vorrat hochgejubelt hatten damals. Er sagt, würde die EU, der EU beitreten wollen, müsste man das Beitrittsgesuch ablehnen aufgrund von Demokratiedefiziten. Also die EU ist zu undemokratisch, als dass sie der EU beitreten könnte. Das ist das themengebende, das Motto setzende Zitat dieses Aufsatzes. Pjotr Tolstoi, darüber haben wir gesprochen, das Frühfranzösische. Und interessant, kennen Sie den Wachtelkönig Das ist ein Vogel, kostbar wie Gold. Ein Vogel, kostbar wie Gold. Deutschland, die Medien. Man muss immer wieder schmunzeln über den Herdentrieb. Es ist ja unglaublich. Als Kanzlerin Merkel die Grenzen auch gegen illegale Migranten nicht geschlossen hat, haben ja alle Medien gejubelt. Großartig, das ist die Willkommenskultur. Jawohl, jetzt kommen die Fachkräfte. Und dann gab es ein paar Kritiker, unter ihnen am prominentesten Thilo Sarrazin. Den haben sie geteert und gefedert. Also ich meine, dem wurde jetzt alles vorgeworfen, wurde alles angehängt, vom Antisemiten bis zum Nazi. Die ganze Klaviatur da, dieser Vorwürfe und Schmähungen aus dem Stehsatz. Und die Medien, also eine jubelnde Lichterkette hinter der Kanzlerin und diesen Fachkräften, die da kommen und mit den Bildern, wie man da mit Teddybären an den Auto, an den Bahnhöfen diese Migranten empfangen hat und so weiter und so weiter. Also die Medien im Gleichschritt. Nehmen wir das Klimathema. Auch da Widerspruch undenkbar. Auf breiter Front einfach eine Meinung, wie eine Maschine, die sozusagen wie ein Gewaltsroboter, eine Journalistenarmee, die da in horizontabdeckender Weite und Größe die Landschaft abmarschiert. Keine abweichende Meinung weit und breit. Dann bei Covid, auch da, jeder, der auch nur ein bisschen geräuspert hat, vielleicht schon die Stirnfalten etwas zweifelnd sich da verformen ließ, der wurde runtergestampft. Und Gnade Gott all jenen, die beim Thema Russland und Ukraine nicht da mitgemacht haben bei diesem neuerlichen Herdentrieb. Und jetzt ist interessant, darum muss ich schmunzeln, jetzt dreht's natürlich schon wieder. Jetzt lesen wir plötzlich kritische Artikel über die Energiewende. Aha, und auch da, es hat einen Politwechsel gegeben. Das heißt, schreiben eigentlich die deutschen Journalisten immer so, wie die Regierung, die gerade am Ruder ist. Also das ist Synchronschwimmen vom Allerfeinsten. Verhätschelter Ökostrom. Ich meine, das hat man schon vor 10 Jahren, hat man das wissen können. Aber jetzt immerhin, und die Journalisten, sie bewegen sich doch. Also sie sehen meine etwas ironische Standortbestimmung hier, meine Einführung, die ist im Grunde als Lob gemeint. Ich sage, es ist eigentlich toll, dass jetzt, wenn auch mit etwas Verspätung, endlich das kritische Bewusstsein erwacht. Hoffen wir, ist es nicht zu spät. Roter Teppich für Putin und Kim, Drohungen gegen Washington. Ja, auch da ist jetzt interessant. Den Chinesen und diesen Weltkriegsfeierlichkeiten können die deutschen Medien nichts abgewinnen. Sie finden nirgends einen Artikel, der vielleicht mal aufzeigen würde, ja, wie sehen es denn eigentlich die Chinesen? Was ist vielleicht auch die Stärke eines Xi Jinping? Gibt es da so etwas wie eine Stärke? Nein, selbstverständlich nicht. Das wird alles nur unter der politischen Brille negativ beurteilt. Das ist die institutionalisierte Freudlosigkeit oder vielleicht etwas weniger wertend gesagt, das ist einfach ein erschreckender Mangel an Neugierde und an Verstehen wollen. Das ist eben das Resultat, wenn Sie Verstehen auf den Index setzen, wenn man nicht mehr verstehen darf, sondern nur noch verurteilen muss. Dann kommt's so heraus. Tesla-Verkäufe in Europa brechen weiter ein. Ja, Elon Musk hat sich keinen Gefallen getan mit seinem Abstecher in die Politik. Die Häme ist groß. Auch ihn hat man vergöttert, hochgejubelt, da der Prophet des Elektroautos, der reichste Mann der Welt, der ja ironischerweise auch noch durch den deutschen Steuerzahler über die Autosubventionen mitfinanziert wurde. Der Green Deal ist auch in seine Tasche geflossen. Jetzt natürlich das Gegenteil, wie ein umgedrehter Handschuh. Kein gutes Haar mehr an Elon Musk. Also wir plädieren bei der Weltwoche immer auch für die Grautöne und nicht einfach das Schwarz-Weiß. Jetzt sind wir bei den Polizisten. Handys von Polizisten wegen rassistischer Chatgruppe beschlagnahmt. Niedersächsische Polizeibeamte sollen Bilder und Memes verschickt haben, die die Nazi-Diktatur verharmlosen. Die Landesinnenministerin kündigt ein konsequentes Vorgehen an. Ich kenne die Einzelheiten nicht. Vielleicht stimmt das ja alles, was da geschrieben wird, aber ich habe einfach meine Zweifel. Und im Zweifel bin ich für die Polizei. Das habe ich eingangs gesagt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass aufgrund des politischen Wahnsinns und der Wirklichkeit, wie sie sich eben auf den deutschen Straßen abbildet und dann eben von den Polizisten aufgeräumt werden muss, dass diese Sicherheitskräfte sich da natürlich auch möglicherweise ein Ventil schaffen und dass man in diesen Chatgruppen ehrlich austauscht, was man denkt, aber eben, das wird dann selektiv an die Öffentlichkeit getragen mit maximaler Verunglimpfungssicht. Hier sage ich, im Zweifel für die Polizei, im Zweifel für die Angeklagten, ich bin der Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten und der Polizei sowieso. Nur AfD und Linke gewinnen neue Wähler, alarmierende Werte für Schwarz-Rot. Überrascht das eigentlich jemanden? Ist da irgendjemand verwundert, dass Schwarz-Rot jetzt nicht astronomisch abräumt in den Umfragen, dass sich die Leute nach Alternativen sehnen? Ich habe es ja schon oft gesagt, die AfD ist die momentan am professionellsten geführte Partei in Deutschland, obwohl sie selbst ein permanentes Führungschaos hat. Aber die AfD hat zumindest ein Programm in der Theorie. Jetzt kannst du dagegen sein oder dafür. Aber sie argumentieren, sie bringen ihre Positionen und nicht einfach brandmauern, heute mal so, dann das Gegenteil, jetzt Steuererhöhung, dann doch wieder keine Schulden machen, dann astronomische Schulden machen, Schuldenbremse verewigen, dann wieder aufheben. Dieses Verwirrspiel machen sie nicht. Und darum haben sie natürlich Zulauf, auch deshalb, weil es eine Partei ist mit liberal-konservativem Programm. Und das ist in Zeiten eines Wirtschaftsabschwungs populär. Das sehen sie auch in anderen Ländern. Ob sie es dann umsetzen können, diese Chance will man ihnen gar nicht geben, eben hinter der Brandmauer. Aber dass die AfD Sympathien gewinnt, das ist überhaupt nicht überraschend. Und die Linke, von der man einfach weiß, dass sie gegen alles ist, was nicht links ist, ja, die werden dann als Gegengewicht sozusagen mit hochgezogen von der AfD. Das ist die Situation, die wir haben. Und wenn es dem Kanzler Merz nicht gelingt, aus dieser Umschlingung der Roten, der SPD, rauszukommen, wenn es ihm nicht gelingt, das umzusetzen, was er irgendwann einmal vor Äonen versprochen hat, ja, dann wird er dazwischen zerrieben wie die FDP. Zahl der verstorbenen AfD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen steigt auf 7. Das ist Talk of the Town. Das ist also Stadtgespräch, was da abgeht. Was steckt da dahinter? Wie ist das möglich? Statistisch absurd, diese Häufung, dass ausgerechnet AfD-Kandidaten nun in dieser Dichte sterben. Ich bin da natürlich überfragt, aber ich kann Ihnen sagen, auch in der Schweiz löst das Diskussionen aus. Auswandererziel Österreich, warum das Land eine echte Alternative zur Schweiz ist. Ja, es bieten sich jetzt die Nachbarstaaten an, den Deutschen. Kommt zu uns, kommt her, vor allem Unternehmer, Leistungsträger. Wir empfangen euch mit offenen Armen, während ihr ja in Deutschland, in eurer Heimat, als Lasttiere und als Geldesel missbraucht werdet. Also man streckt ihnen da die Hand aus und ich lese in der Welt, dass nach der Laudatio der Schweiz zur Schweiz gestern durch Dorothea Siems jetzt ein Felix Seifert auch die Vorzüge von Österreich herausstreicht. Roland Koch schlägt Alarm. Dann muss es so harte Einschnitte geben, dass demokratische Verwerfungen zu befürchten wären. Also wenn es der Regierung nicht gelingt, hier die Reformen anzustoßen und auch umzusetzen, dann könnten sich die Missstände so verschlimmern, Sozialstaat, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaft, dass eben die Einschnitte so groß wären, dass der demokratische Bestand gefährdet wäre. An diesem Zitat sehen Sie natürlich die ganze Panik der deutschen Politiker gegenüber dem deutschen Volk. Die deutschen Politiker sehen sich so etwas wie die, ich sage es jetzt etwas unfreundlich, wie die Wächter, wie die Hüter, vielleicht auch wie die Zoowärter, die ein potenziell gefährliches Tier da irgendwie in Schach halten müssen. Und ich würde vielleicht hier mal zur Auflockerung eine andere Sicht bringen. Wenn man in der deutschen Geschichte zurückschaut, ist eigentlich das große Unheil vom Volk ausgegangen oder von den jeweiligen politischen Eliten? Natürlich sind die auch nicht zumindest nach Abschaffung der Monarchie, nach dem Rücktritt da des Kaisers, ist natürlich das Volk auch beteiligt gewesen an der Elitenbildung durch Wahlen und so weiter. Aber die Frage wäre einmal vorurteilsfrei zu klären. Nach meiner Beurteilung ist die deutsche Geschichte der letzten 150 Jahren vor allem die Geschichte eines krassen Elitenversagens, während die Bevölkerung sich nie, zumindest zu den Zeiten, als noch frei gewählt werden konnte, sich nie dermaßen einseitig auf eine Option verlassen hätte. Aber das sind natürlich auch hochprovokative, maximal invasive Aussagen, die ich hier tätige. Aber ich würde dazu jederzeit ein Streitgespräch durchführen. Die Gefahr, dass sich Polens Präsident von Europa und der Ukraine abwendet, Karol Nawrocki, das ist interessant. Die Polen einerseits sehr stark natürlich durch ihre Geschichte mit Russland geprägt, sehr antirussisch, aber eben auch von der konservativen Seite her realpolitisch eingestellt. Und der Präsident ist eben auf einer anderen Linie als der Ministerpräsident Tusk. Eine interessante Dialektik. Aus deutscher Perspektive kann man da nicht allzu große Freude haben, denn auch der neue Präsident hat gesagt, Deutschland müsse Polen noch Reparationen zahlen für den Zweiten Weltkrieg. Linken Fraktionschefin, es gibt sehr konkrete sexuelle Anspielungen oder Bedrohungen, sagt Reichineck. Ist auch typisch. Die Politiker, die am meisten austeilen und also ohne mit der Wimper zu zucken, beleidigen, verunglimpfen, das sind alles Nazis, das sind Kryptonazis, das sind Rechtsextreme, die haben ein Glaskinn, wenn sie dann selber kritisiert werden und gehen dann hausieren mit diesen Drohungen und auch angeblichen Drohungen. Wohlverstanden, er ist absolut daneben und natürlich bekommen sie als Politiker viel Schlimmes zu hören. Selbstverständlich habe auch ich immer wieder Schlimmes gehört. Und auch mehr noch, Drohungen, all dies gab es. Aber dazu schweigt man. Ein guter Politiker hausiert nicht mit seiner schwierigen Situation und den Drohungen. Damit motiviert er sowieso nur Nachahmungstäter und Politiker, die in den Medien klagen, wie sehr sie bedroht werden. Die wollen betrügen, meine Damen und Herren. Die wollen einfach, deren Botschaft lautet: Meine Gegner sind im Grunde Kriminelle und jeder, der mich kritisiert, ist ein halber Verbrecher, der droht mir. Also misstraue den Politikern, die sich in den Medien darüber beklagen, dass sie als Politiker bedroht oder angeblich bedroht werden. Da können Sie die Spreu vom Weizen trennen. Was meinen Sie, wie Politiker bedroht werden? Bundeskanzler und so weiter, auch Exponierte. Und gerade diese Linken, die ja ohne jeden Anstand und frech und drauf losgehen und beleidigen, dass es Gott erbarmt, ja eben, mit der ganz dünnen Apfelhaut, mit dem Glaskinn, weint man sich dann bei den Medien aus. Meine Damen und Herren, La Suisse exist und Deutschland existiert auch noch und wir sind zuversichtlich und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir melden uns zurück. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.